an seinem Computer sitzen und darauf warten, dass das WLAN endlich wiederkommt und die Verbindung wiederhergestellt wird. Ganz schön auch, wenn wir mit einem Freund oder einem Bekannten telefonieren und der gerade mit dem Auto unterwegs ist oder mit der Bahn und in ein Funkloch kommt und die Verbindung bricht ab und man wartet drauf, bis die Verbindung wiederkommt und die Verbindung wiederhergestellt wird. Seit Corona ist Verbindung wiederherstellen auch, finde ich, für uns nochmal ganz neu, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Dadurch, dass wir Beziehungen nicht mehr in Realität miteinander haben konnten, waren Dinge wie Zoom-Meetings oder auch Homeoffice, waren für uns eine Möglichkeit, trotzdem in Verbindung mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen Verbindungen aufzubauen, Verbindungen wiederherzustellen. Auch durch Social Media haben wir mittlerweile die Möglichkeit, schier unbegrenzt Verbindungen in die ganze Welt aufzubauen. Durch YouTube, durch Instagram und was es da nicht alles gibt, ist es uns möglich, Verbindungen überall hin aufzubauen. Aber gleichzeitig nehme ich irgendwie wahr, dass trotz dieser schier unbegrenzten Möglichkeiten viele Verbindungen und auch Beziehungen gerade zu Personen, zu unseren Mitmenschen verloren gehen, abschwächen, auseinandergehen, oberflächlich werden, auslaufen. Und ich meine jetzt nicht den Ausfall von Internet oder Strom, sondern wirklich Verbindung zu Freunden, zu Menschen, mit denen wir mal in engerer Bindung standen. Warum ist das so? Ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ein Faktor, den ich auch bei mir selber bemerkt habe, wo Verbindung verloren gehen kann, ist eine Veränderung der Lebensumstände. Das kann zum Beispiel sein der Einstieg ins Berufsleben. Hattest du vorher in der Schule viel Zeit, dich mit deinen Freunden zu treffen, auch unter der Woche, nimmt dich jetzt die Arbeit, die Arbeitswelt ein und du hetzt von Termin zu Termin und die Wochen ziehen einher, bis du, seit du das letzte Mal deinen Freund gesehen hast und die Verbindung wird schwächer, wird oberflächlicher, wir kennen uns nicht mehr so gut. Und es geht ganz schnell, dass die Verbindung verloren geht. Ein weiterer Grund kann sein, dass man umzieht, dass man irgendwo anders ein neues Leben beginnt. Bei mir war es so, ich bin in Villingen-Schwenningen groß geworden, im Süden, und bin dann nach Gießen gezogen fürs Studium. Und ich hatte in meiner Heimat zwei beste Freunde. Wir haben fast tagtäglich was miteinander gemacht und dann bin ich nach Gießen umgezogen, das sind 3,5, 4 Stunden bis dahin, und die Verbindung wurde schwächer, weil wir uns nicht mehr gesehen haben, nicht mehr in engen Kontakt zueinander standen. Dazu kam, dass ich jetzt neue Leute kennengelernt habe, die auch Zeit in Anspruch genommen haben. Unsere Interessen haben sich verändert, man hat sich irgendwie auseinandergelebt. Und wenn wir dann doch mal telefoniert haben oder uns doch mal gesehen haben, dann haben wir uns immer in Erinnerung geschwelgt. Ach, wie schön war das doch damals, wo wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, wo wir so eng waren. Aber wir merken beide, dass das irgendwie nicht mehr der Realität, der Erfahrung, die ich gerade mache, entspricht. Krankheit oder Schicksalsschläge können auch ein Grund dafür sein, dass man die Verbindung zu Mitmenschen verliert, dass sie auseinandergehen. Wir merken, dass sowohl innere als auch äußere Umstände dafür sorgen können, dass Verbindungen auseinandergehen. Und das passiert nicht nur in Verbindung zwischen zwei Personen, zwischen Freunden, sondern vielleicht sitzt du auch gerade hier und du merkst, dass du irgendwie die Verbindung zu Gott verloren hast. Oder dass deine Verbindung gerade zu Gott schwach ist, dass du Gott irgendwie nicht mehr so spürst. Und du erinnerst dich an eine Zeit, wo du Gott ganz nah warst, wo er dich im Alltag begleitet hat und du seine Worte gespürt hast, du gespürt hast, dass er da war, seine Nähe gespürt hast. aber deine Realität gerade sieht anders aus und du fühlst, dass Gott irgendwie weit weg ist und dass das Licht aus ist. In dem Abschnitt, den wir uns heute zusammen anschauen wollen, in dem Psalm, über den wir etwas nachdenken wollen, geht es genau darum. Es geht um verlorene Verbindung. Den Psalm, den wir jetzt gleich lesen werden, wurde von König David geschrieben. Er ist der größte König Israels gewesen und er teilt sich mit uns und teilt uns seine Realität, das, was er gerade erlebt, diese Situation, wo er gerade steckt. Und wir wollen die ersten beiden Verse zusammen lesen. Höre, Herr, wenn ich mit lauter Stimme rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, also die Worte, die du mir gegeben hast. Komm vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. David beginnt hier, den Vers steigt ein in Vers 7 mit einem Ruf zu Gott. Sei mir gnädig, Gott, antworte mir doch. Und wir lesen hier eine so tiefe Sehnsucht in diesem Ausruf. Du hast doch gesagt, dass ich vor dein Angesicht treten darf, dass ich deine Nähe suchen soll. Du hast doch in deinem Wort, in deiner Schrift, die wir hier haben, hast du doch gesagt, dass ich immer zu dir kommen kann, vor dich treten kann. Diese Verzweiflung, dieser Ruf. Und dann schauen wir auf den zweiten Teil, der irgendwie ganz anders als zuvor klingt. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Und wenn man das so liest, dann denkt man, irgendwie passt das doch gar nicht zusammen. So, im ersten Teil spüren wir so eine Verzweiflung, Herr, ich will in deine Nähe kommen, wo bist du? Und im zweiten Teil, ja, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten. In den ersten beiden Versen taucht hier eine Spannung auf, in eine Spannung, in der sich David in seiner aktuellen Lebenssituation wiederfindet. Auf der einen Seite diese Sehnsucht nach Gott mit all den Fragen, die er gerade hat, sein Hilferuf, und auf der anderen Seite seine Überzeugung, das, was Gott gesagt hat, dass er vor sein Angesicht treten kann. Und er sagt, ja, Herr, das will ich tun. Auf der einen Seite sehen wir seine aktuelle Gefühlslage, seine Situation, seine Realität, die er spürt. Und auf der anderen Seite sehen wir seine Überzeugung, seinen Glaube, der immer noch in ihm drin ist. Und in den Versen 9 bis 10 wird diese Spannung noch deutlicher. Dort sagt er, verbirg dich darum nicht vor mir, stoße mich dein Diener nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf, verlass mich nicht, mein Retter, mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Wieder beginnt er aus seiner Gefühlslage heraus zu rufen. Verbirg dich nicht, stoß mich nicht zurück. Und dann folgt seine Erinnerung an die vergangene Zeit. Du warst doch damals meine Hilfe. Ich habe dich doch schon mal erlebt damals. Doch gerade fühlt es sich irgendwie sehr weit weg an. Und er ruft wieder, gib mich nicht auf. Verlass mich nicht. Und dann kommt wieder seine Überzeugung, die in ihm durchkommt. Und er sagt, selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Ich weiß, dass ich bei dir sein kann. Egal, wenn mich alle verlassen, selbst wenn mich Vater und Mutter verlassen, bei dir, Gott, kann ich einfach sein. Wir sehen hier, dass David eine Überzeugung hat, einen Glauben, aufgrund dessen er sagen kann, ja, Herr, das tue ich. Der Herr nimmt mich auf. Und auf der anderen Seite diese Spannung, seine Realität. Er ruft Gott um Hilfe, weil er diesen Glauben, diese Überzeugung gerade nicht spürt, dass er zu Gott kommen kann. dass Gott für ihn irgendwie gerade weit weg ist, die Verbindung zu ihm in die weite Ferne gerückt ist. Aber er erinnert sich an seine Verbindung von früher, wie es damals war, und voller Sehnsucht hält er daran fest. Er stellt diese beiden Dinge, Überzeugung und reale Erfahrung, in krasser Spannung gegeneinander über. Gott, wo bist du? Ich bin so allein. Ich weiß, der Herr nimmt mich auf. Ja, was denn jetzt? Das eine oder das andere? Er stellt es in eine Spannung gegenüber. Und alles, was er über Gott weiß, alles, was er über Gott hofft, alles, was er in der Vergangenheit erfahren hat, hält er gegen das, was er gerade erlebt und lässt beides erst einmal miteinander stehen. Und er lässt es miteinander interagieren. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Überzeugung und wenn unsere Realität nicht miteinander passt, nicht miteinander übereinstimmt? Vielleicht hast du als Kind im Konfirmationsunterricht oder im BU von Gott und seinen Geboten, sein Versprechen gehört. Du hast daran geglaubt und du hast es auch erlebt in deinem Leben und befindest dich aber jetzt gerade in einer Realität wieder, in der diese Überzeugung, diese Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, weit weg zu sein scheint. Du erfährst die Nähe von Gott nicht mehr so. Vielleicht weil Krankheit und Leid, Streit in der Familie, finanzielle Probleme oder Ärger auf der Arbeit eher die Realität sind als die Ruhe und der Frieden, den Gott doch versprochen hat, den du erlebt hast. Vielleicht hast du früher Gottes Nähe ganz deutlich gespürt, du hast erlebt, wie er in deinem Leben wirkt, wie er dich in deinem Alltag begleitet, doch irgendwie spürst du das gerade nicht mehr so. Und das ist jetzt diese Spannung, die einem auf der einen Seite die Erinnerung an damals, an diese Zeit und an den tiefen Glauben von damals und das Versprechen, was wir in der Bibel, in Gottes Wort lesen und dem, in der Realität, die du gerade erlebst. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Bist du vielleicht eher eine Person, die nicht so lange dann an den Überzeugungen festhält? Du sagst, okay, ich fühle es irgendwie gar nicht, dann schmeiße ich das einfach über Bord, fange an Gott zu zweifeln. Ist das wirklich so? Brauche ich das? War das damals wirklich so? Habe ich das wirklich so erlebt? Oder bist du jemand, der an seinen Überzeugungen festhält und an seinen Plänen festhält und sich die Realität aber schönredet und sagt, nee, ich darf mich jetzt nicht so fühlen. Ich darf mich jetzt nicht weit weg von Gott wegfühlen. Es sollte anders sein. Und man beginnt, Gefühle zu unterdrücken oder erst gar nicht zuzulassen. Manche Fragen gar nicht zuzulassen. Der Psalm von David lehrt uns etwas über diese Spannung. Er zeigt uns auf, dass Erfahrung und Überzeugung, gerade wenn sie so weit auseinandergehen und gerade nicht verbunden sind, nebeneinander stehen gelassen werden dürfen. Und irgendwo hat es auch etwas Befreiendes, dass sich diese beiden Dinge nebeneinander stehen lassen darf. Ich habe Überzeugungen, an die ich glaube, aber gleichzeitig erlebe ich es nicht. Es darf beides sein und es steht nebeneinander. Das Problem dabei ist, dass es sich nicht schön anfühlt, dass es schwer ist. Man sehnt sich danach, dass die Lage sich ändert. Und es ist schwer, einen positiven Blick dabei zu behalten und nicht die Überzeugungen über Bord zu schmeißen oder Gefühle zu unterdrücken. Manchmal hilft es dann, wenn man einen guten Freund, eine gute Freundin zur Seite nimmt, die einem dann eine andere Perspektive auf die aktuelle Lage, auf die Realität, die ich gerade erlebe, bekommt. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo diese Spannung zwischen Erleben und Überzeugung so nebeneinander stehen. Und in unserem Abschnitt wird diese Spannung auch erst einmal stehen gelassen. Und aus dieser Spannung heraus erleben wir jetzt einen Hilfeschrei von David. Und so heißt es in den Versen 11 bis 12: Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht den Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. David ruft hier um Hilfe aus einer ganz bestimmten Situation, aus einer Gefahr heraus, einem akuten Problem, in dem er sich befindet. Er beschreibt hier von Feinden, von Widersachern, von Gewalt, von Unrecht. Er beschreibt eine spannungsgeladene Situation, die nicht so bleiben kann. Und wenn wir in Davids Leben schauen, dann sehen wir immer wieder, dass er in so brenzlichen Situationen voller Gewalt gesteckt hat. Er wurde verfolgt, er war rastlos, er hatte Angst. Und im zweiten Buch Samuel im Alten Testament können wir diese ganze Geschichte lesen von dem Punkt an, wo Gott David auserwählt hat, ihn salben hat lassen und ihm gesagt hat, du wirst König über Israel sein. Und bis zu dem Punkt, dass er wirklich auf dem Thron sitzt. Und in dieser Zeit, in diesen vielen Jahren, die dazwischen lagen, hat er so viel Leid erlebt, Verrat und Verlust. Wir sind hoffentlich hier nicht gerade vom Tod durch unsere Feinden bedroht, aber vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Ein Klima voller Konflikt, Gewalt und Schmerz. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es die Familiensituation, vielleicht ist es die Arbeit, die dich in eine Situation gebracht hat, in der du die Verbindung zu Gott irgendwie verloren hast, die sich weit weg anfühlt. Aber es ist ein akutes Problem und du sehnst dich danach, dass diese Situation endlich ein Ende haben wird. Für David ist es gerade die Realität. Und interessant ist, wenn wir näher hinschauen, dass diesem Hilfeschrei von David eine Bitte hervorgeht. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Gott, zeig mir deinen Weg. Lass mich sehen, welchen Weg ich nehmen soll und leite mich darauf. Ich sehe gerade nur die Hindernisse, die Probleme, die sich mir in den Weg stellen, aber ich will deinen Weg erkennen. Ich will sehen, welchen Weg du für mich bereitet hast. Hilf mir. David steckt hier in einer Krise, die für ihn gerade Realität ist. Und er fleht Gott an und ruft, hilf mir. Liefere mich nicht den Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Lass mich nicht in dieser Situation. Lass mich hier nicht alleine. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hilf mir. Ich finde es schön, diese Verse in der Bibel zu lesen, nicht weil sie schön sind so im ersten Blick, sondern weil es aufzeigt, dass in diesem Buch, was so viele Jahre alt ist, was in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit geschrieben worden ist, dass die Texte darin so viel mit unserer Realität, was wir erleben in unserem Alltag, zu tun haben. Dass hier ein Mann, König David, der in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird, der größte König Israels, der ein Glaubensvorbild für uns ist, dass dieser Mann hier in dieser Situation steckt und voller Verzweiflung zu Gott ruft, ihm um Hilfe und ihm um Hilfe bittet. Er ist verzweifelt, er hat Angst. Aber trotzdem ist da was. Er hat eine Überzeugung, er hat eine Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, wo Gott ihm nahe war, wo Gott ihn durch Situationen durchgetragen hat. Und das packt er in diese Bitte mit hinein. Gott, zeig mir deinen Weg, denn ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Und mit dieser Bitte, dass Gott auf sein Flehen eingehen soll, sehen wir bei David eine Zuversicht, auf die er sich zurückfallen lassen kann. Auf die er gerade in dieser Situation, in der er gerade steckt, in der Angst, die er hat, zurückgreifen kann, an der er festhalten kann. Wir lesen die letzten Verse. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehe, wie gütig der Herr ist. Ich bin gewiss, dass ich diese Situation überstehen werde. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wann diese Situation sich ändert, wann es endlich vorbei ist, aber ich weiß, dass es irgendwann vorbei sein wird. Ich weiß, dass mich das alles nicht kaputt machen wird. Ich weiß noch nicht, wieso das Ganze passiert ist und wieso ich mich in dieser Situation befinde, aber ich weiß, dass Gott das Ganze regeln wird. Weil Gott bei mir ist, werde ich diese Situation überstehen. Diese Einsicht in einer Situation, wie David, in der David sich befindet und vielleicht auch du dich gerade befindest, dass du dich weit weg von Gott fühlst und diese Sehnsucht nach Gottes Nähe hast. Diese Einsicht, dass Gott da ist, dass Gott einen durch diese Situation trägt, ist der Startpunkt, ein Anker, bei dem man sich festhalten kann. Die Zeit des Leidens wird ein Ende haben, weil Gott mich da durchführen wird. Meine Frau und ich waren die letzten Wochen krank, wir hatten beide Corona. Und wenn wir beide krank sind, wir haben auch eine kleine Tochter, die war gerade eben auch hier oben, die hat es zum Glück nicht erwischt, sie war gesund, aber wenn wir beide krank sind und uns trotzdem um sie kümmern müssen, dann kann das schon manchmal an unseren Kräften, an unseren Nerven zerren. Und wir haben eine Sache, die wir immer machen, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr können, wo wir vielleicht auch verzweifelt sind, müde sind, keine Kraft mehr haben, dann sprechen wir uns gegenseitig zu, es ist nur eine Phase. Das ist nur ein ganz kurzer Satz, aber dieser Satz verändert den Blickwinkel auf unsere Situation, die wir gerade sind. Es wird vorübergehen, es wird zu Ende sein, es ist nur eine Phase. Und wenn wir Gott auf unserer Seite haben, dann dürfen wir wissen, dass er uns durch diese Situation, wie auch immer sie gerade bei dir aussieht, dass er uns durch diese Situation tragen wird und dass sie ein Ende haben wird. Es wird nicht für immer so sein. Und dann werden wir die Güte Gottes sehen. Und das sehen wir gerade im letzten Vers. Hoffe auf den Herrn. Diesen Ausspruch wiederholt David zweimal. Und dieses Hoffen wird in einer älteren Übersetzung auch mit Harren übersetzt. Es beschreibt ein Festhalten an etwas, beharrlich sein auf etwas. Er hofft beharrlich, er klammert sich daran fest, dass Gott ihm beistehen wird, dass er es zu Ende bringen wird. Und ein erster Schritt, wie diese Hoffnung, dieses Harren bei David ausgedrückt wird, ist es, dass er Gott anruft, dass er ihm die Situation schildert und ihn anfleht. Hoffe darauf, halte dich daran fest, werf es nicht zu schnell weg. Wirf Gott und die Hoffnung auf ihn nicht zu schnell weg, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt. Wirf diese Verbindung zu Gott, die du vielleicht mal hattest, nicht zu schnell weg, sondern hab immer vor Augen, dass Gott dir helfen wird. Hoffe auf Gott. Wieso kann David sich so sicher sein? Wieso kann er sich so sicher sein, dass diese Erfahrung, die er gerade überlebt, dass er diese Realität, die er gerade erlebt, überstehen wird? Woher kommt diese Hoffnung, die David hat? Und wenn wir in die Geschichte von David schauen, dann sehen wir dort ein Muster, das sich durch sein Leben zieht. Und wir sehen, dass wenn immer David in einer Situation gesteckt hat, in einer Realität, wo er von Feinden umringt war, wo er verzweifelt zu Gott gerufen hat, dass Gott ihn durch diese Situation getragen hat, dass er ihn durch diese Situation gebracht hat. Vielleicht hast du aber diese Erfahrung, dass Gott dich mal durch eine bestimmte Zeit gebracht hat, noch nicht gemacht. Vielleicht hast du auch noch gar keine Verbindung zu diesem Gott. und du hast noch nicht erlebt, wie Gott dich durch eine Situation trägt, und dann möchte ich dich trotzdem ermutigen, an Gott festzuhalten. Vielleicht hast du aber diese Erfahrung schon gemacht und vielleicht reicht es auch aus, dass es dir in deiner jetzigen Situation, wo du es gerade nicht erlebst, dir Hoffnung bringen kann in deine Situation. Woher kann Gewissheit kommen? Dieser Psalm, den wir gelesen haben, hört an dieser Stelle auf. Wir wissen nicht, wie die Situation weitergegangen ist. Woher kommt die Gewissheit, dass Gott uns helfen wird, heute in der Realität, in der du dich befindest? Gott hat uns etwas gegeben. Er hat uns zum einen dieses Buch gegeben, wo wir Geschichten lesen, wie die Geschichte von David, wo wir sehen dürfen, wie Gott in der Vergangenheit Menschen geholfen hat. Aber er hat uns noch etwas Größeres gegeben. Mitten in diese Frage, Gott, wo bist du? Kommt Jesus in unsere Welt hinein. Gott wird Mensch, er kommt zu uns auf die Erde und er sagt, hey, natürlich interessiere ich mich für dich. Du bist nicht alleine. Diese Verbindung zwischen dir und mir ist mir wichtig. Und du sehnst dich nach meiner Nähe, du rufst nach mir und weißt du was? Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil ich war Mensch und ich habe erlebt, was es bedeutet, auf der Erde zu leben. Ich habe Leid erlebt, ich habe Schmerz erlebt. Ich kenne deine Situation. Und ich komme auf die Erde zu euch und ich begegne euch, weil ich Beziehung zu euch möchte. Und ich komme, um Versprechen zu halten und um neue Versprechen zu machen. Und eine Sache, die Jesus uns verspricht, finden wir in Matthäus 28, Vers 20. Jesus verspricht uns, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Wann immer und was immer passiert, ich bin bei euch. Ich werde euch niemals aufgeben. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Jesus gibt uns dieses Versprechen. Und wir dürfen gewiss sein, dass er dieses Versprechen auch halten wird, denn er hat einen unfassbar hohen Preis für dieses Versprechen bezahlt. Er hat einen unfassbar hohen Preis dafür gegeben, damit dieses Versprechen, was er uns gegeben hat, seine Gültigkeit hat und für immer gilt. Jesus ist gekommen, er hat gelebt, er hat gelitten, er ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Und in seinem Tod, als er am Kreuz hing, hat er in die Dunkelheit gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, wo bist du? Warum bist du weggegangen? Ich erlebe dich nicht, ich spüre dich nicht. Es ist einfach nur noch dunkel. Das ist die Frage, die Jesus am Kreuz in die Dunkelheit hineinschreit. Die Frage, die ihn quält. Und bei Jesus antwortet keiner. Bei Jesus passiert nichts. Er stirbt. Jesus wurde tatsächlich von Gott verlassen. Gott war nicht mehr da. Aber Jesus ist so gestorben und wieder auferstanden, um uns die Gewissheit zu geben, dass er immer da sein wird. Und er hat gesagt, ja, ich interessiere mich für dich, ich will diese Verbindung zu dir haben. Und aus diesem Grund bin ich gestorben und wieder auferstanden, damit das überhaupt möglich ist. Ich bin gekommen, damit diese Verbindung auch bis nach dem Tod nicht getrennt werden kann. Ich werde dich nie wieder verlassen. Und ich will uns dazu auffordern, egal in welcher Situation du gerade steckst, egal wie es uns geht, wo wir gerade das Gefühl haben, dass wir die Verbindung zu Gott verloren haben, uns entfernt von ihm fühlen, dass wir, wenn wir uns in so einer Situation befinden, innehalten und unseren Blick aufs Kreuz zu richten. Dass wir innehalten und schauen, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus damit dieses Versprechen, was er uns gegeben hat, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, für immer festgemacht hat, es unumstößlich gemacht hat. Wir wollen in unserem Leben meist ganz praktisch Schritte bekommen, wie wir jetzt weitermachen sollen. Was muss ich tun, damit das und das besser ist? Und vielleicht gibt es auch ganz praktische Dinge, die du machen kannst, aber die Grundlage von all dem ist es, und das, was uns der Psalm heute sagt, hoffe auf den Herrn, halte an Gott fest, harre aus. Das ist die einzige aktive Aufforderung, die wir hier in dem Psalm an uns finden. Damit ist nicht gemeint, alles einfach zur Seite zu schieben, sondern festzuhalten. Nicht in Aktionismus zu verfallen, sondern als allererstes unseren Blick aufs Kreuz zu richten. In Vers 14 sehen wir, hoffe auf der einen Seite, hoffe auf der anderen und in der Mitte, sei stark, dein Herz fasse Mut. Ich glaube, dass in dem Warten, in dem Hoffen Stärke zurückkommen kann, Mut, Motivation und Fokus zurückkommen kann. Und ich möchte dich einladen, ein ganz persönliches Gebet an Gott zu formulieren. Dafür gibt es keine Regeln, sondern dass du einfach Gott sagst, wie du hier gerade sitzt und wie du dich fühlst. Ob du sauer bist, ob es dir egal ist, ob du dich gerade weit weg von Gott fühlst, egal was. Sag ihm das und überlass Gott die Initiative. Denn da, wo wir Verbindung verloren haben, da, wo wir alles aus den Händen verloren haben, da hat Gott noch alles im Griff. Er hält uns ganz persönlich in seinen Händen. Er sieht uns und will da mit uns seinen Weg gehen. Und dabei ist der erste Schritt vielleicht auch der schwerste. Warten und ehrlich sein, wo wir gerade stehen. Und dann wird, das verspricht uns Gott, die Verbindung wieder neu hergestellt und als Licht wieder leuchten. Gott gibt uns allen dieses Versprechen. Und ich möchte dich einladen, falls du nach dem Gottesdienst ein Gespräch wünschst, ein Gebet wünschst, dann bin ich hier noch vorne. Die ersten 10 Minuten kommen gerne oder auf jemanden, den du vertraust. Und lass uns zusammen beten. Amen.